Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt. Mit Nicola Fischer
und Christian Beer.
Ja, moin Christian, hallo.
Moin Nicola.
Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich. Ich bin sehr gespannt auf den heutigen Abend.
Du schielst schon so auf das Skript. Du hast ja gesehen, ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht, wie wir das heute angehen.
Ja, genau. Ich lasse mich wieder mal überraschen.
Okay. Mir ist nämlich aufgefallen, als wir die Zahnfolge online gestellt haben, ist mir eingefallen, dass ich eigentlich noch einen ganz lustigen Sidekick vergessen habe zu erzählen.
Lass hören.
Und zwar ist es so, wir, das sind mein Mann und ich, wir haben ja in unser Hausgemäuer ein paar Relikte einmauern lassen.
Milchzähne.
Ja, oh, weißt du das?
Naja, ich meine, die Überleitung Zahnfolge, Relikte einmauern lassen, da bleibt nicht viel. Ich glaube nicht, dass du deinem Hund freiwillig einen Zahn hast ziehen lassen, damit du den einmauern kannst. Also bleiben nur die Milchzähne, oder nicht?
Okay, du hast cool gewonnen. Spannungsbogen gleich null.
Nee, wieso? Finde ich eine sehr lustige Idee. Wie seid ihr darauf gekommen?
Ich hatte die Reißzähne aufbewahrt, diese ganz winzigen Reißzähnchen hatte ich aufbewahrt und habe die meinem Mann gezeigt und habe gesagt, hey, das wäre doch super, wenn wir das ins Haus, in die Hausmauer einmauern lassen können, dann ist sie sozusagen für immer bei uns.
Bis ihr das Haus verkauft, dann müsst ihr das Stück der Wand rausreißen und mitnehmen.
Ja, daran hatte ich eher weniger gedacht, es ist ja schon ihre Altersresidenz und ich habe halt gedacht, dann ist sie für immer bei uns, auch wenn sie dann eines Tages nicht mehr bei uns wäre. So die Idee.
Möchte ich wissen, was ihr noch alles eingemauert habt?
Ja. Fotos.
Ja.
Fotos, die Tageszeitung und ich glaube ein USB-Stick.
Aber Großmutter oder so, muss man nicht befürchten.
Nein, Großmutter ist nicht eingemauert. Ist auch nur eine ganz, ganz kleine Röhre, also so wahnsinnig viel passt da auch nicht rein. Das war so ein kleiner Rückblick zu unserer letzten Folge, das ist mir noch eingefallen. Jetzt müssen wir ja irgendwie die Tonlage verändern.
Und ernst werden.
Genau.
Hast du schon Weihnachtsgeschenke eingekauft?
Nein.
Und? Hast du denn schon Ideen für Weihnachtsgeschenke?
Jein, schon. Ich sammle ab Herbst eigentlich immer Ideen, ja.
Okay, aber es kommt kein lebendes Tier unter den Weihnachtsbaum.
Oh, clevere Überleitung. nein, natürlich nicht. Also der Wunsch nach einer Katze ist da, aber ich wüsste ja, wo ich an eine gelange. Und insofern, das hat Zeit und das muss auch nicht zu Weihnachten sein.
Sehr vernünftig in meinen Augen.
Genau. Du hast das ganz clever übergeleitet. Ich fange jetzt gleich mal mit dem härteren Tobak an. Was denkst du denn, was nach Drogen- und Waffenhandel das lukrativste Geschäft in Deutschland ist?
Also ich habe es mal gelesen, ich habe es nicht wirklich geglaubt und nachdem wir jetzt heute über dieses Thema reden, ja, also der Welpenhandel ist wohl eine sehr lukrative, mehr oder minder kriminelle Handlung, ja.
Ja.
Hätte ich nicht gedacht.
Ja, ich war auch einigermaßen überrascht, aber dann habe ich das nochmal abgewogen und mir gedacht, gut, so ein Hündchen kostet dann wahrscheinlich zwischen 800 und 1500 Euro. Der Invest, sage ich mal, ist relativ gering, weil die ersten 6 Lebenswochen läuft das über das Gesäuge der Mutter, der Hundemutter oder der Katzenmutter, je nachdem, das werden wir auch heute auch noch ergründen. Und da gibt es dann halt kein Invest an Futter, an Medikamenten wahrscheinlich auch nicht. Ja. Deswegen ist es wahrscheinlich so lukrativ, ne?
Es gibt vielleicht auch potenziell mehr Abnehmer. Also ich glaube, ein Kilo Hund ist billiger als ein Kilo Drogen. Ich habe keine Ahnung von den Einkaufspreisen bei Drogen. Aber wenn man das so hochrechnet, wie viele potenzielle Kunden für Drogen es gibt und wie viele potenzielle Kunden für Welpen es gibt, dann glaube ich, kommt darüber die Summe zusammen, oder?
Ja, ich kann es mir vorstellen. Ich habe auch gehört und ich weiß es jetzt auch ein bisschen von dir, dass die Nachfrage an Hunden jetzt auch gerade rund um Corona mit Sicherheit gestiegen ist.
Ja, also in den Corona-Zeiten merken wir Tierärzte, und das gilt auch für viele Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich gesprochen habe, dass irgendwie doch vermehrt junge Tiere, bevorzugt Hunde und Katzen, angeschafft werden in dieser Zeit.
Ja. Also das hast du auch ganz, ganz deutlich bemerkt.
Richtig.
Und wenn wir jetzt sozusagen rüberschwenken, ganz konkret auf dieses Thema Welpenhandel, hattest du da schon irgendwie irgendwelche Berührungspunkte? Also ich gehe davon aus, du bist jetzt kein Welpenhändler aufgesessen, aber...
Also maximal indirekt, wenn Kunden zu uns kommen und mit einem Welpen, dann fragen wir natürlich immer, wo der herkommt und so weiter. Und Allerdings glaube ich, dass vielen Leuten gar nicht mal bewusst ist, dass sie aus dubiosen Quellen ihre Hunde vielleicht oder Welpen vielleicht bezogen haben, das ja auch nicht mit einer Absicht oder Intention machen, so mit einer kriminellen Energie dahinter zu sagen, oh, ich will unbedingt irgend so einen geschmuggelten Welpen aus sonst woher, sondern die sitzen da Betrügern vermutlich auf. Und dementsprechend ist es schwierig, immer so ein bisschen rauszufinden. Aber es gibt schon den einen oder anderen Hund, wo man dann merkt, naja, das ist irgendwie nicht so ganz koscher. Das ist so, die Besitzer schämen sich vielleicht ein bisschen zu sagen, dass sie den über eine Kleinanzeige gekauft haben oder auf irgendeinem Parkplatz aus dem Kofferraum raus oder sowas. Also so direkt vermittelt wird mir das nicht, aber man hat ab und zu das Gefühl, dass der eine oder andere dabei ist, der in diese Kategorie hineinfällt, ja.
Kommt denn von dir als Tierarzt der erhobene Zeigefinger? Also wenn jetzt jemand sagt, ja gut, wir hatten uns da jetzt auf dem Rastplatz getroffen, das war jetzt für mich kein also, Problem.
Ja, erstens sehe ich nicht meine Aufgabe darin, die Leute in irgendeiner Art und Weise zu belehren im negativen Sinne, natürlich aufzuklären, im positiven Sinne ja, aber nicht zu belehren. Zweitens, in dem Fall, wenn die bei mir sind mit dem Tier, ist das Kind ja schon im Brunnen gefallen. So, was soll ich jetzt machen? Der Hund kann ja auch nichts dafür.
Verstehe, ja. Ja, wir hatten vor 7 Jahren mal ein bisschen intensiver recherchiert zum Thema Welpenhandel. Da haben wir uns sozusagen für eine Reportage auf die Schliche gemacht von sogenannten Welpenhändlern über ein Kleinanzeigenportal, sind auch relativ schnell fündig geworden. Das Ganze ging natürlich über Käufer, die sozusagen schlechte Erfahrungen gemacht haben. Die haben dann gesagt, wo sie sich rumgetrieben haben oder wo sie den Hund gekauft haben. Und es kam dann auch zum vereinbarten Treffen auf einem Rastplatz, und auch dafür gibt es ganz viele Gründe, warum das jetzt ein Rastplatz ist und nicht eben das schöne Zuhause dieses Hundes. Also es läuft schon alles so ein bisschen nach Schema F. Dazu wird unser Gast ja gleich noch detaillierte Auskunft geben können, aber meine Stichprobe, die ich da, 7 Jahre ist eine lange Zeit, die ich da gemacht habe, also vom Rahmen her hat sich wenig verändert. Es gibt immer einen guten Grund, sich nicht zu Hause zu treffen, sondern am Kofferraum, und es war der Kofferraum. Ja. Und ich glaube, da hat sich wenig verändert.
Also ich glaube, das kann man vielleicht im Vorfeld schon fast als Quintessenz sagen. Bei solchen Sachen lieber Finger weg davon.
Ja.
Aber wir wissen wahrscheinlich nach unserem Interview gleich noch viel, viel mehr.
Auf jeden Fall. Deswegen würde ich sagen, wir sind jetzt 5 Minuten zu früh. Ich hoffe, unser Gast ist schon bereit für den Anruf. Wir versuchen das einfach mal. Und zwar ist das die Nicole Hartmann vom HTV, also dem Hamburger Tierschutzverein, dem Tierheim Süderstraße. Und sie arbeitet da mit mehreren Kolleginnen in so einer Art Taskforce, in der sie ja Welpenkäufe fingiert und sogenannte Scheinkäufe einfädelt, um sozusagen diese Händler dann in gewisser Art und Weise habhaft zu werden.
Spannend.
Ja, oder?
Ja,
erste Reihe.
Ja.
Also sie ist in der ersten Reihe. Gut, dann würde ich sagen, rufen wir sie mal an. Hallo Nicole.
Hallo.
Wir hatten ja schon das ein oder andere Vorgespräch geführt, Nicole. Für Christian habe ich noch nicht so viel verraten, mit Absicht.
Ich bin noch ganz unbefleckt.
Christian weiß noch ganz wenig über deine Arbeit, und deswegen komme ich jetzt einmal auf die Taskforce, ne, so kann man diese Einheit dann ja nennen, zu sprechen. Wie genau gestaltet sich denn eure Arbeit jetzt im Punkto Welpenhandel?
Also das fängt natürlich erstmal immer mit einer sehr intensiven Recherche an, eben auf den gängigen Online-Plattformen, wie zum Beispiel eBay Kleinanzeigen oder auch Deine Tierwelt. Das sind so die gängigsten. Dann versuchen wir natürlich dort eben Anzeigen zu recherchieren, die zu den uns bekannten Händlern eben passen. Versuchen dann eine Kontaktaufnahme eben herzustellen. Wenn das alles geklappt hat, dann versucht man natürlich dran zu bleiben und einen Übergabetermin mit den Leuten hinzubekommen, also in dem Fall natürlich mit den Welpenhändlern. Und sobald das letztendlich steht, dann gehen wir auch mit den Behörden ins Gespräch. So ein Verkauf ist natürlich sehr aufwendig, was die Organisation betrifft. Und da sind wir auch auf Polizei und gerade auch den behördlichen Hundekontrolldienst eben angewiesen, die uns dann dabei unterstützen und letztendlich auch dann den Zugriff machen und eben diese Welpen sicherstellen. Da wir das halt als Tierschutzberater nicht dürfen, dafür haben wir eben keine Befugnisse.
Das klingt noch sehr theoretisch. Füllen wir das mal so ein bisschen mit Leben. Zugriff, das klingt ja schon spektakulär. Vielleicht schilderst du noch mal sozusagen, wie funktioniert das? Schreibst du dann oder schreibt ihr dann mit denen, ruft ihr die an? Wie läuft das denn ab?
Ja, also in der Regel schreiben wir eine Weile mit denen. Die fragen dann halt eben, woher wir kommen und wie der Hund bei uns leben würde. Da denken wir uns natürlich auch eine schöne, blumige Story aus. Wir
zum
wollen
Beispiel?
Auch ankommen.
Zum Beispiel, das ist immer interessant.
Ja, also zum Beispiel, wir wohnen schön am Stadtrand in einem großen Haus, haben einen großen Garten. Wir haben natürlich auch schon Hundeerfahrung. Und jetzt ist leider vor einigen Wochen unser Hund eben verstorben. Und dann sind wir eben auf der Suche nach einem neuen Familienmitglied.
Gibt's für, also ich glaube, Ziel unseres Interviews wird ja vor allem sein, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dahingehend zu sensibilisieren, dass sie auf solche Sachen nicht reinfallen. Das wäre zumindest mein Wunsch. Und das ist ja, glaube ich, auch euer Ziel, zu sagen, letzten Endes, wir wollen jetzt im Einzelnen natürlich da aktuell was machen, aber langfristig das Ziel, dass gar nicht mehr der Bedarf da ist. Und Bedarf und Nachfrage regeln sich ja gegenseitig. Und wenn der Bedarf nicht da ist, wenn keine Nachfrage da ist, dann gibt es ja auch keinen Sinn mehr, noch illegal Welpen zu handeln. Und gibt es Dinge, an denen man relativ zuverlässig so eine gewisse Skepsis entwickeln kann, wo man sagen kann, also wenn ich dieses oder jenes lese oder sehe oder höre, dann sollte ich vorsichtig sein?
Also das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig für einen Laien, diese Anzeigen zu unterscheiden. Es ist immer ganz gut, wenn man gewisse Standardfragen stellt, dass man sich nochmal versichert, wie alt ist der Welpe wirklich? Also ist er auch mindestens 8 Wochen alt? Ist er denn geimpft, gechippt? Und ganz wichtig ist halt auch immer die Frage nach den Elterntieren. Also wenn die Verkäufer da ins Stocken geraten oder dann fadenscheinige Ausreden kommen, zum Beispiel das Elterntier hatte zu viel Stress und deshalb musste es eben schon von den Welpen weggenommen werden, dann sollte man auf jeden Fall da schon hellhörig werden.
Aber Nicole, wo du es gerade auch sagst, fadenscheinige Ausreden, es können ja die verrücktesten Dinge auch im echten Leben passieren, warum etwas jetzt gerade in dem Moment nicht geht. Sind es auch nicht sozusagen, ist es auch nicht manchmal so ein bisschen die Art und Weise, die einem dann auch vermittelt, naja gut, es kann ja sein, dass da was dran ist und dass ich jetzt gerade das Muttertier nicht sehen kann. Also ist das so leicht durchschaubar?
Es ist tatsächlich leider nicht leicht durchschaubar und genau das ist ja das Problem. Also es gibt nicht das eine Detail, an dem man eben ausmachen kann, dass man da so jemanden halt aufsitzt. Das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Man kann das immer ein bisschen versuchen vom Schreibstil der Anzeigen. Also man sollte wirklich darauf achten, werden oben im Text 3 Welpen angeboten und unten spricht man dann auf einmal nur noch von 2 Rüden. Das sind zum Beispiel so Details, wo man drauf achten kann. Das passiert öfter mal, dass das dann nicht kongruent ist eben in diesem Anzeigentext. Oder es werden halt gerne verschiedene Grußformeln benutzt. Also wenn in der Anzeige zum Beispiel unten drin steht, mit freundlichen Grüßen oder sowas, und das sehr, sehr förmlich ist, dann kann das auch ein Indiz sein.
Oh, das sind aber wirklich Feinheiten, ne?
Okay, ja. Ja. Und wo stammen die meisten dieser Tiere her?
Also diese Welpen von dem uns bekannten Händler stammen tatsächlich alle aus Polen. Das wissen wir aus ziemlich sicherer Quelle. Das wurde uns einmal so zugetragen aus diesen Kreisen auch. Und da ist es wirklich so, dass er mehrmals wöchentlich eben nach Polen fährt, dort Tiere erwirbt und sie dann eben hier verkauft.
Und werden die dann mit Impfpapieren verkauft?
Also man gibt gerne an in den Anzeigen, dass sie Impfpapiere haben. Letztendlich vor Ort haben sie natürlich keine Impfpapiere. Also die sind alle meist erst 5, 6 Wochen alt, natürlich ohne jegliche Impfung, nicht gechippt und werden mehr oder minder halt illegal wirklich eingeführt. Die neue Masche ist jetzt aber tatsächlich auch manchmal, dass die Impfpapiere aushändigen. Das ist so das Neueste. Sie suchen sich anscheinend einen Welpen, der alt genug ist, bringen den dann zu einem Tierarzt, tatsächlich auch in Hamburg oder im Umkreis, lassen diesen Welpen impfen, sich einen Pass ausstellen. Am nächsten Tag melden sie sich wieder, sagen, ja, sie haben den Pass verloren und lassen sich nochmal einen zweiten Pass ausstellen.
Ah, okay.
Also solche Maschen gibt es jetzt auch schon.
Das heißt, ich wiederhole das nochmal, sie kümmern sich sozusagen um Impfpapiere und kommen dann an immer mehr Impfpässe sozusagen ran, indem sie nochmal mit dem gleichen Tier vorstellig werden. Und diese erworbenen Pässe übertragen sie dann auf alle möglichen Hunde, richtig?
Genau, die dann aber natürlich nicht geimpft sind und nicht gechippt und gar nichts. Einfach nur eben, um diesen Schein aufrechtzuerhalten für den Käufer, dass er denkt, er hat ein topgesundes Tier, was er letztendlich erwirbt.
Das ist natürlich harter Tobak, ne?
Ja. Das ist ja eine gewisse kriminelle Energie. Trotzdem, eine große Strafe müssen doch solche Händler wahrscheinlich gar nicht befürchten in Deutschland, oder?
Ja, das ist tatsächlich leider das Problem. Also aufgrund des Tierschutzgesetzes passiert da immer nicht so viel. Am effektivsten ist es tatsächlich immer, und das raten wir auch jedem Käufer, der auf sowas eben reingefallen ist, eine Anzeige wegen Betrug zu stellen, weil das tatsächlich mehr wirkt als diese Anzeigen wegen dem Tierschutzgesetz.
Mhm.
Ja.
Und welche Strafe folgt dann oder welche Strafe könnte dann daraufhin folgen?
Ja, also wir hoffen tatsächlich immer, wenn genug Anzeigen zusammenkommen, dass wir irgendwann den Personen mal den Weg ins Gefängnis ebnen können. Aber dafür müssen wir halt wirklich viele Anzeigen zusammenbekommen und aufgrund des Tierschutzgesetzes, da kommen dann meistens nur Geldstrafen bei rum.
Kommen wir nochmal auf die Scheinkäufe zurück. Das geht ja mitunter auch ziemlich, also zum einen ist es investigativ natürlich und zum anderen geht es ja auch gar nicht mal so ungefährlich vonstatten. Vielleicht magst du nochmal schildern, wie das so funktioniert. Also irgendjemand muss ja hinfahren, ein anderer wartet auf euch. Wie läuft das so ab?
Genau, also bei den Scheinkäufen ist es meistens so, dass wir uns in einem großen Team organisieren, wie ich schon sagte, mit auch den entsprechenden Behörden. Es gehen dann meistens zwei Leute eben zu diesem Treffpunkt hin und mimen die Käufer und warten dann eben auf den Verkäufer. Wenn der Verkäufer da ist, dann versucht man diesen in der Regel erstmal in ein lockeres, nettes Gespräch zu verwickeln, wie es halt eben ein normaler Interessent auch machen würde. Dann versucht man natürlich immer den Hund als erstes zu sichern, den auf den Arm zu nehmen oder sonst irgendwas, damit man den halt auf jeden Fall sicher hat und dem auch nichts passieren kann. Es gab nämlich auch schon Fälle, da sind die Verkäufer dann geflüchtet und haben den Welpen einfach irgendwo arglos in die nächste Hecke geworfen. Und das möchten wir natürlich vermeiden. Und wenn das eben soweit alles unter Dach und Fach ist, sage ich mal, dann würde eben der Zugriff durch die jeweilige Behörde erfolgen, die dann natürlich in einer absehbaren Entfernung stehen und sich nicht direkt am Tatort, sage ich jetzt mal, positionieren, denn dann würde der Verkauf ja platzen, da die Verkäufer mittlerweile durchaus so clever sind, dass sie den Ort erstmal vorher auskundschaften, bevor da überhaupt irgendwas stattfindet.
Das ist ganz interessant. Nicole und ich haben uns vorhin nochmal, bevor wir dich angerufen haben, kurz gesprochen. Und ist es dieser klassische Übergabeort an der Autobahnraststelle oder ist das ein Klischee?
Das tatsächlich gar nicht mehr. Aber es ist schon so, dass man sich wirklich wahllose Adressen raussucht in und mittlerweile auch um Hamburg. Gerne so das angrenzende Schleswig-Holstein auch, wo natürlich niemand von den Personen wohnt. Aber die Adresse wird dann halt als Verkaufsort angegeben und diese Verkäufe finden auch immer in der Regel auf der Straße statt. Dafür gibt es dann natürlich auch wieder super Ausreden und Gründe. Aktuell ist natürlich der beste Grund leider auch immer Corona.
Das funktioniert immer im Moment, ne?
Corona.
Ja, auch bei euch. Ja.
Spannend. Sind es vorwiegend Rassehunde, die vermittelt werden oder auch durchaus viele Mischlinge?
Genau, also in der Regel sind das tatsächlich Mischlinge. Es sind auch immer eher kleine Rassen. Also klassisch ist so der Chihuahua-Mischling, Zwergspitzmix. Pinscher-Mixe hatten wir schon oft, aber gerne halt auch so Havaneser-Mixe jetzt. Mhm. Es kommt tatsächlich aber auch oftmals vor, das wissen wir von Käufern, die uns dann eben nach dem Kauf kontaktieren, dass der Hund, den sie letztendlich ausgehändigt bekommen haben, ein ganz anderer ist, als überhaupt in der Anzeige angegeben. Also wir hatten schon Leute, die wollten eigentlich ein Weibchen kaufen und haben dann letztendlich aber einen Rüden mit rosa Decke und rosa Halsband verkauft bekommen, was ihnen aber erst später zu Hause dann aufgefallen ist.
Oh je. Okay. Und dann hattest du mir ja auch, glaube ich, am Telefon erzählt, melden die Menschen sich auch manchmal bei euch? Also ihr seid irgendwie dann ja auch bekannt, auch offensichtlich ja länderübergreifend und sagen, ich glaube, ich bin hier irgendwie ein Betrüger aufgesessen. Wie war das?
Ja, genau. Also das passiert tatsächlich sehr oft. Wir betreiben ja viel Aufklärung, was den Welpenhandel betrifft, gerade auch aktuell. Und es gab ja schon einige Medienberichte. Und es kommt eigentlich jeden Tag vor, dass sich eben Käufer bei uns melden, uns dann einmal die Situation schildern, wo sie den Hund gekauft haben, wie das eben alles abgelaufen ist. Und dann können wir meistens schon sagen, ja, könnte zu unserem bekannten Händler passen oder eher nicht. Ich sagte ja auch, ich hatte beispielsweise gestern sogar die Situation, dass eine Dame aus der Eifel bei uns angerufen hat in der Tierschutzberatung und einen ähnlichen Fall schilderte. Allerdings hat sie den Hund in Essen erworben. Aber vom Prinzip her war das wirklich das Gleiche.
Und dann bleibt dir oder euch, dann deinem Team nur zu raten, ja, Das scheint ein Welpenhändler zu sein. Macht eine Anzeige oder was rätst du dann?
Genau, also wir versuchen die Leute dann eben dahingehend zu beraten von den Erfahrungen, die wir schon gemacht haben, raten natürlich auch immer dazu, eben diese Betrugsanzeige zu machen und nehmen natürlich diesen Vorfall auch immer mit in unsere Akten auf, denn für uns ist das ja auch sehr wichtig. Jeder neue Verkauf, den wir dokumentieren können, ist wieder sozusagen ein Puzzleteil, das eben alles zusammenzusetzen.
Welche Rolle spielt denn die Polizei jetzt in Hamburg meinetwegen, wenn ihr diesen Scheinkauf macht? Und du sagtest ja, dass das wirklich auch, dass der Rahmen stimmen muss und dass die Behörde informiert sein muss und die Polizei. Welche Rolle spielt dann die Polizei? Die nimmt dann die Personalien auf von den Händlern im besten Fall?
Genau, also die Polizei macht eben, die dient natürlich einmal unserer Sicherheit, weil das mitunter auch ganz schön gefährlich ist und durchaus auch schon Käufer tätlich angegriffen wurden. Das kam eben auch schon vor. Und zum anderen natürlich letztendlich, um die Sicherstellung der Hunde eben zu machen und dann auch die Personalien der Verkäufer aufzunehmen. In vielen Fällen werden die nachher auch noch erkennungsdienstlich behandelt. Das heißt, die verbringen einige Stunden auch dann auf der Polizeidienststelle. Aus Erfahrung wissen wir aber, dass dann, selbst wenn das passiert, einige Stunden später direkt die nächsten Verkäufe stattfinden.
Frustrierend, oder? Ein bisschen?
Ja, es ist tatsächlich, wobei wir immer sagen, also es lohnt sich wirklich für jeden einzelnen Welpen dieser Aufwand und es ist ja auch immer so ein bisschen unser Ansporn, je mehr wir nachweisen und dokumentieren können, umso eher kann man die Leute halt eben auch strafrechtlich belangen. Mhm.
Merkt ihr denn, dass das in der Zeit von Corona oder jetzt auch in der Vorweihnachtszeit zahlenmäßig zugenommen hat?
Also grundsätzlich kann man sagen, dass es in diesem ganzen Jahr 2020 stark zugenommen hat. Unsere Einsätze haben sich vervielfacht. Also uns sind aktuell so in den letzten 8 Monaten ungefähr 85 Fälle von illegalem Welpenhandel bekannt in und um Hamburg. Die Dunkelziffer ist mit Sicherheit viel, viel höher. Ja, und es vergeht eigentlich keine Woche. Es gab auch Wochen, in denen kein Tag verging, in dem wir halt eben nicht in einem Einsatz waren wegen dem Welpenhandel. Also es nimmt schon überhand.
Das ist beeindruckend. Also im negativen Sinne beeindruckend sind die vielen, vielen Zahlen.
Eine andere Frage noch dazu. Geht es immer um Hundewelpen oder ist das auch bei Katzenwelpen ein Thema?
Also tatsächlich geht es primär um Hundewelpen. Bei Katzenwelpen gibt es das auch. Aber ich würde sagen, es ist ein bisschen weniger ausgeprägt oder zumindest sind die Leute da, glaube ich, noch nicht so viel sensibilisiert, dass das eben so zu uns durchdringt. Die meisten Anrufe, die wir tatsächlich zu solchen Sachen bekommen, sind immer Hundewelpen.
Was für Preise werden da im Augenblick aufgerufen für so einen Welpen?
Das ist, finde ich, auch immer ganz interessant. Früher sagte man ja immer so Wühltischwelpen und die sind so günstig. Mittlerweile ist das tatsächlich gar nicht mehr so der Fall. Also die Welpen liegen zwischen 800 und teilweise 1200 Euro und das sind Mischlinge. Das muss man halt immer dazu erwähnen. Das sind jetzt wirklich keine Rassehunde, aber vermutlich läuft das so gut, weil die Käufer dann halt denken, das wäre seriöser, wenn der Hund so teuer ist wie beim Züchter.
Also ich versuche gerade mir die Motivation von einem Käufer vorzustellen, der macht das ja nicht aus Boshaftigkeit, gehe ich mal von aus, dass der ja jetzt nicht sagt, wow, ich möchte gerne einen illegalen Welpen haben. Aber bei den Preisen, da kriege ich ja nun nahezu auch schon Rassewelpen für, wo ist dann da noch, also wo wäre jetzt für mich so der Vorteil zu sagen, ich kaufe mir so ein, Entschuldigung, wenn ich das jetzt einfach mal so als Klischee benutze, so ein eBay-Hund, ist jetzt nicht böse gemeint.
Ja, das ist eine durchaus berechtigte Frage und ein berechtigter Einwand. Das stellen wir uns tatsächlich auch öfter. Wenn man mal bedenkt, auch im Tierheim haben wir ja immer wieder Welpen und die Schutzgebühr liegt dabei um die 300 Euro. Also da sind auch tatsächlich wir noch nicht so ganz dahinter gestiegen. Zumal die Tiere ja auch oft wirklich sehr, sehr krank sind und dann da noch mehrere hunderte bis tausende Euro Tierarztkosten erstmal anfallen, wenn sie denn überhaupt überleben.
Ja, richtig.
Die meisten versterben ja auch.
Du sprachst es gerade an. Wir haben uns hier ja so einige Fragen schon mal so überlegt. Über welche Krankheiten sprechen wir da? Da ist ja auch Christian unser Fachmann als Tierarzt. Aber in der Regel, mit welchen Erkrankungen kommen die schon zu euch dann sichergestellt ins Tierheim?
Ja, also in der Regel haben die Symptome wie Erbrechen, Durchfall oder sind halt einfach vom Allgemeinzustand schon sehr matt. Manche sind teilweise auch abgemagert, weil sie eben auch kaum Futter bekommen. Und die meisten dieser Welpen, da kann man dann tatsächlich auch den Parvovirus nachweisen.
Vielleicht nochmal Christian an dieser Stelle.
Ich hätte jetzt auch gedacht, dass Parvovirose, das ist also eine Viruserkrankung bei Welpen oder prinzipiell beim Hund, aber für den Welpen halt ein großes Problem, die es bei uns in Deutschland fast nicht mehr gibt. Aber wir sie halt ab und zu bei Hunden sehen, die aus dem Ausland kommen. Und gerade die osteuropäischen Länder, da gibt es das Problem noch sehr. Und wenn die Hunde jetzt viel zu früh von den Muttertieren wegkommen, wenn die nicht geimpft sind, über die Muttermilch mit entsprechenden Antikörpern nicht oder Abwehrstoffen nicht versorgt werden können, dann sind die natürlich viel, viel stärker noch gefährdet. Dann sind die unter Stress, weil die wahrscheinlich unter verheerenden Situationen oder Umständen transportiert werden, entsprechend unterernährt, wie du das gerade gesagt hast. Also ich denke schon, dass das ein Wahnsinnsproblem ist. Und dann auch normale, einfach, also in Anführungsstrichen einfache Sachen wie ein Wurmbefall oder Giardien können ja unter solchen Umständen dann schon bedrohlich sein für so einen Welpen.
Hm. Ist denn die Parvovirose, Christian, an dich diese Frage, tödlich?
Wenn sie nicht rechtzeitig erkannt und behandelt wird, ja.
Und Nicole, wie ist da so, ja, deine Einschätzung, die Quote derer, die bei euch landen, die Überlebenschancen?
Ja, also tatsächlich kann man sagen, dass ungefähr 50% sterben. Das passiert manchmal auch erst so, ja, das können wenige Stunden nach dem Verkauf sein, manchmal auch bis zu 14 Tagen, bis die Hunde, wir nennen das immer kippen und halt wirklich krasse Anzeichen eben von diesem Parvovirus zeigen. Bei uns im Tierheim ist es so, wenn die Hunde direkt zu uns kommen, dann haben wir natürlich mittlerweile so viel Erfahrung mit dem Ganzen und eben den Welpen aus diesen Kreisen, dass wir direkt entsprechende Tests durchführen und da ist dann die Überlebensquote auch ein bisschen besser als jetzt von den Hunden, die direkt auf der Straße eben verkauft werden.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es in Deutschland inzwischen viele Tierärztinnen und Tierärzte gibt, die noch nie einen Parvo-Hund gesehen haben und dann macht es das natürlich schwierig auch. Ja.
Das heißt?
Naja, wenn du eine Erkrankung nur aus dem Lehrbuch kennst, aus dem Studium und sie nie gesehen hast, dann komm mal erstmal drauf, dass das diese Erkrankung ist und wenn du nicht drauf kommst, kannst du es auch nicht behandeln.
Und dann ist es für den Welpen oder für den jungen Hund schon.
Klar, da geht's ja wirklich um Zeit. Ja.
Mhm. Nicole, du hattest es ja am Telefon auch angesprochen. Was sind denn so einschneidende Erlebnisse in den letzten Wochen? Du sagtest ja, ihr habt fast wöchentlich jetzt so einen Fall oder auch so einen Einsatz. Was würdest du denn jetzt so als einschneidend in deiner Erinnerung beschreiben?
Mhm. Also das Einschneidendste in den letzten Wochen war tatsächlich, dass es natürlich auch immer wieder beim Händler selbst passiert, dass dort Hunde versterben und wir in den letzten Wochen öfter eben tote Welpen in Schuhkartons rund um das Tierheim gefunden haben. Und ein Erlebnis war da besonders gravierend, würde ich sagen. Und zwar vor ungefähr 3 Wochen wurde nachts in Hamburg-Billstedt in einer Mülltonne ein kleiner, circa 6 Wochen alter Husky-Welpe gefunden. Der war eingepackt in eine Mülltüte. Der hat noch gelebt, aber natürlich schon mit dem Tod gerungen. Und da gibt es sogar ein Video von den Polizisten, die den Hund dann da letztendlich rausgerettet haben, weil eben ein aufmerksamer Passant oder Anwohner das gemeldet hat. Und das waren wirklich für uns alle auch sehr, sehr schlimme und erschütternde Bilder. Denn der Hund liegt da wirklich auf dem Schoß des Polizisten, schreiend, quiekend, sich vor Schmerzen windend. Sowas geht einem dann natürlich schon sehr, sehr an die Nieren. Und da atmet man auch nicht nur einmal kurz durch und kann sich wieder fokussieren. Also das begleitet einen dann schon eine ganze Weile. Man ist natürlich bestürzt in Trauer auf der einen Seite und auf der anderen Seite schwingt dann natürlich auch eine ungeheure Wut einfach auf diese Menschen mit, ne? Und das Bedürfnis, die eben auch zur Rechenschaft zu ziehen.
Also die Händler, nicht die Käufer in dem Moment.
Die Händler natürlich, ja.
Gibt es denn auch positive Momente, die ihr manchmal mitnehmt, wie zum Beispiel ein Dankesschreiben von Leuten, denen ihr dann so einen Welpen vermitteln konntet, den ihr gerettet habt oder sowas, also dass man auch was fürs Herz mitnimmt?
Ja, das auf jeden Fall. Also einige der Welpen, die sichergestellt wurden, haben wir auch schon vermittelt und wir freuen uns natürlich immer wahnsinnig über jeden kleinen Hund, der das schafft und der dann eine tolle Familie findet und wir fragen dann meist auch nochmal nach bei den Adoptanten und bekommen dann immer ganz tolle Stories zu den kleinen Hunden, wie sie sich eingelebt haben und Fotos und gerade wenn man halt selbst auch mit in dem Einsatz dabei war und vielleicht den Hund gerettet hat und den dann auf dem Arm hatte, dann hat man ja nochmal einen ganz anderen Bezug. Da freuen wir uns natürlich auch immer wahnsinnig für jeden.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Nicole, noch mal ganz kurz zu diesen eingefädelten, fingierten Käufen. Ihr seid ja jetzt kein 100-Mann starkes Team und auch kein 25-Mann starkes Team. Ihr tretet da ja immer wieder in persona selber auf, nehme ich an. Erkennen euch denn die Händler oder der besagte Händlerin nicht inzwischen?
Genau, also wir sind ja eigentlich unser Grundteam immer nur so 4 Vollzeitkräfte, sage ich mal, plus eben die jeweiligen Behördenmitarbeiter. Natürlich kennen die Verkäufer uns mittlerweile und wir müssen uns dann auch immer andere Sachen einfallen lassen, sei es uns anders zu schminken, uns die Haare anders zu machen. Teilweise passiert das dann natürlich auch mit Perücken, da das Risiko dann eben relativ gering ist, dass man uns erkennt. Wir haben mittlerweile aber Gott sei Dank auch viele Leute so natürlich im Umkreis oder beispielsweise auch in unserem Bekanntenkreis, die uns dann da unterstützen und eben auch mal als fingierter Käufer, sage ich jetzt mal, auftreten. Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Es kommt nämlich auch immer wieder vor, dass natürlich solche Käufe platzen, weil man uns eben erkannt hat. Und ja, dann geht es meistens von dem Käufer im von dem Verkäufer natürlich im Nachhinein ein paar wüste Beschimpfungen per eBay-Chat. Ja, die wiederhole ich jetzt hier nicht, aber das ist schon heftig.
Also du meinst sozusagen, wenn ihr vor Ort aufgeflogen seid, weil man sieht, oh, das ist jetzt, das bist jetzt du in dem Fall oder das ist eine deiner Kolleginnen und die checken das, dann gibt es danach irgendwie, hier, hab dich doch erkannt, blöde Kuh und Schlimmeres wahrscheinlich.
Ja, genau. Also dann werden wir auch gerne mal als scheiß Tierschützer beschimpft oder einmal haben wir dann 2 Stunden später eine Nachricht bekommen, dass sie hoffen, dass wir auf dem Nachhauseweg sterben. Also solche Sachen sind dann da keine Seltenheit.
Okay, das ist harter Tobak. Ja. Ich hatte in einer Reportage, wo ihr begleitet worden seid, gesehen, dass dann irgendwie auch Nachrichten kamen, hier, kauft eine neue Perücke und ja, dann noch weitere wüste Beschimpfung.
Ja, genau. Aber das resultiert halt auch daraus, dass die wirklich mittlerweile so gut organisiert sind und so gute Strukturen haben. Also da habe ich ja im Vorgespräch auch schon mal erwähnt, es gibt tatsächlich mittlerweile die Verkäufer an sich. Dann gibt es Fahrer, die Verkäufer eben zu diesen Stellen hinbringen und sie dann dort wieder abholen nach dem Verkauf. Es gibt Späher, die sich schon über eine Stunde vor dem Verkauf in diesem Gebiet eben bewegen und sozusagen die Lage checken, ob auch ja nirgendwo irgendein Behördenfahrzeug steht. Ja, also das ist mittlerweile wirklich sehr, sehr schwierig geworden, da überhaupt nochmal durchzudringen und auch einen Erfolg zu landen.
Das klingt ja fast nach, ja, schon so eine Art mafiöse Struktur, oder? Also,
klingt sehr organisiert, ja.
Das heißt, dann ist dann vor Ort ein Späher, der ausmacht, okay, ist da jetzt jemand vom HTV oder ist da, gibt es irgendwelche Auffälligkeiten? Also das heißt, wie bewegt ihr euch denn? Ihr habt ja auch keine Flotte an Fahrzeugen.
Genau, also wir versuchen das natürlich immer so ein bisschen abzuwechseln und nutzen dann natürlich auch unsere Privatfahrzeuge teilweise noch mit, um eben da zu versuchen, den Schein aufrechtzuerhalten. Aber das ist schon richtig. Also es wird wirklich irgendwann schwierig.
Also sollte man jetzt einen Aufruf machen, dass ihr sozusagen Leute braucht, die für fingierte Käufe bereitwillig zur Verfügung stehen? Oder wäre das zu weit? Würde man mit dem Aufruf zu weit gehen?
Das wäre tatsächlich zu weit, weil, wie ich schon sagte, das Problem ist immer, dass das mitunter auch sehr, sehr gefährlich ist und wir natürlich immer vermeiden wollen, da komplett unbeteiligte Personen auch mit reinzuziehen.
Kann ich gut verstehen. Das heißt, die Wut auf der Seite der Käufer ist doch sehr, sehr groß, wenn sie erwischt werden, obwohl ihnen ja eigentlich strafrechtlich jetzt nicht so wahnsinnig viel blüht, ne?
Ja. Genau. Aber das ist natürlich auch viel, viel Geld, was ihnen durch die Lappen geht. Wenn man mal ausrechnet, so 1.000 Euro für einen Hund. Manchmal werden ja auch so Hunde durch die Behörde eben an diversen Wohnanschriften dieser Verkäufer sichergestellt. Einmal hatten wir einen Volltreffer, da wurden 11 Hunde auf einmal sichergestellt. Wenn man sich das mal ausrechnet, 11.000 Euro auf einen Schlag, das ist für die auch schon viel Geld, was ihnen durch die Lappen geht.
In jedem Fall.
Eine Frage, ja.
Ja. Christian, von deiner Seite noch was? Ich habe da noch so 1-2 Dinge, die ich noch...
Nee, im Augenblick, ich bin so perplex, dass mir gar keine Frage einfällt.
Also ja, insofern. Christian ist... Ja, ich sag ja, ich habe ihm extra nichts verraten von unserem Vorgespräch. Er sollte das ja auch das erste Mal sozusagen dann mitbekommen hier. Ja, Nicole, wie geht's denn? Wir reden die ganze Zeit über die Welpen, denen es so schlecht geht. Wie geht's denn den Muttertieren? Ich rede jetzt mal einfach über das Muttertier.
Ja, also bei den Muttertieren ist es ja so, dass die vermutlich in Polen sich befinden, auf irgendwelchen Vermehrerfarmen und da natürlich auch in den unwürdigsten Bedingungen hausen, sage ich jetzt mal. Die sind ja wirklich nur dazu gedacht, schnell Welpen zu produzieren. Dann werden die Welpen früh weggenommen, dann werden sie direkt wiederbelegt. Und Und diese Hunde haben wahrscheinlich in ihrem ganzen Leben noch nie mal irgendwie das Tageslicht gesehen. Und meistens ist für die dann auch nach 3, 4 Jahren, ja, ich sag mal, die Lebenszeit zu Ende, wenn sie halt eben nicht mehr genug Welpen produzieren können. Also das sind alles andere als schöne Bedingungen.
Was heißt das im Umkehrschluss nach 3 bis 4 Jahren? Das heißt, die werden dann buchstäblich entsorgt oder wisst ihr da was zu?
Mitunter auch das, ja. Wenn sie vielleicht nicht sogar so versterben, weil sie eben so ausgemergelt sind und so krank, das kann man nicht so genau sagen. Aber es gibt mit Sicherheit auch Vermehrer dort, die dann die Hunde eben auf die eine oder andere Art entsorgen.
Noch mal eine ganz platte Frage vielleicht. Ich glaube, der Wille, einem Hundewelpen irgendwie zu helfen und ihn zu retten, der ist vielleicht auch bei vielen groß, wenn man so eine Anzeige sieht. Ja, wie siehst du das? Also was bewirkt man mit diesen Käufen schlussendlich?
Ja, also aus der Erfahrung wissen wir ja, dass halt oft so ein bisschen das Mitleid dann siegt, wenn die Leute den Hund vor Ort sehen. Natürlich können auch wir das nachvollziehen, aber letztendlich tut man dem Hund damit keinen Gefallen und dieser ganzen Maschinerie tut man da auch keinen Abbruch mit, weil, wie Christian vorher schon sagte, solange halt eben die Nachfrage da ist, wird auch das Angebot aufrechterhalten. Und mitunter geht man dann wirklich halt das Risiko ein, dass man diesen Hund kauft für 1.000 Euro und er einem dann ein paar Tage später leider auch wegstirbt. So schlimm das ist und so schwer das auszuhalten ist, zu wissen, oh, man hätte dem Hund vielleicht helfen können, indem man ihn kauft. Man weiß ja nicht, wie es sich im Nachhinein entwickelt, ist das aber letztendlich eigentlich die falsche Entscheidung, auch wenn sich das ein bisschen paradox anhören mag.
Nachdem du ja vorhin in der einleitenden Frage von mir gesagt hast, dass es nicht wirklich ein sicheres Unterscheidungskriterium gibt, wie ich jetzt einen mehr oder weniger unseriösen Verkäufer im Internet erkenne gegenüber jemandem, der es ernst meint, wäre für mich die Quintessenz zu sagen, Finger weg von Online-Käufen von Welpen. Prinzipiell. Kann man das so krass sagen dann? Oder sollte man das so krass sagen dann?
Ja, also das ist tatsächlich das, woran wir auch immer bei allen Leuten appellieren. Wir raten generell davon ab, eben Tiere auf Online-Plattformen zu kaufen. Man kommt einfach schnell in die Situation, dass man unseriösen Verkäufern da in die Falle tappt. Und ja, ehe man sich versieht, geht es dann halt schief, in Anführungsstrichen, wenn man das so sagen kann. Und dann verstirbt einem das Tier oder man hat immens hohe Tierarztkosten. Man tut sich damit in den meisten Fällen einfach keinen Gefallen.
Siehst du die Chance, dass der Gesetzgeber den Online-Tierhandel komplett verbieten könnte?
Ich glaube, dass das noch ein sehr, sehr langer Weg ist. Das ist natürlich das, was wir uns wünschen würden. Und eBay Kleinanzeigen hat ja auch schon so ein bisschen reagiert, indem sie jetzt eben versuchen, zumindest darauf zu achten, dass die Welpen jetzt mindestens 12 Wochen alt sein müssen und dass halt eben keine sogenannten Qualzuchten wie französische Bulldoggen beispielsweise mehr dort verkauft werden dürfen. Aber inwieweit das wirklich in der Praxis dann auch so umsetzbar ist, ist ja noch so ein bisschen die Frage. Nischen gibt es da ja leider immer.
Das wäre jetzt eine meiner Fragen auch noch gewesen, wie du den Änderungen halt gegenüberstehst. Wie bewertest du das als Fortschritt und vielleicht auch als Entgegenkommen von dem Portal?
Also ich würde es auf jeden Fall als Fortschritt bewerten. Ich denke, den ein oder anderen, auch vielleicht der Verkäufer, schreckt das schon ein bisschen ab. Und dass es auch mal die Leute, die eben vorhaben, da ein Tier zu kaufen, vielleicht ein bisschen zum Nachdenken anregt. Es ist in jedem Fall kein Rückschritt, so viel kann man sagen. Natürlich würde man sich da wünschen, dass noch eben deutlich mehr passiert und dieser ganze Tierhandel halt verboten wird.
Abschließend vielleicht noch das, ich möchte nicht, dass wir Menschen sozusagen Unrecht tun, die das auf professionellem Niveau machen oder auch hobbymäßig, aber trotzdem vernünftig durch Hundeankauf, die vernünftig sozusagen Hunde züchten und die verkaufen. Meinst du denn, dass auch durchaus seriöse Züchter auf den genannten Plattformen Welpen anbieten zum Kauf?
Ja, also ich glaube, das ist auch mittlerweile schon gang und gäbe. Und ich sag mal, wenn man sich die Hunde vor Ort wirklich angucken kann, man ein Muttertier sehen kann und das wirklich alles einen sehr, sehr guten Eindruck macht und das jetzt vielleicht nicht gerade der Kauf auf der Straße oder irgendwo im Park ist und man merkt, okay, der Verkäufer ist wirklich bemüht, dem geht es wirklich darum, dass der Hund in ein gutes Zuhause kommt und dass am Ende alles stimmt und man da vielleicht sogar noch den Kontakt hält etc., dann spricht da vielleicht auch gar nichts so dagegen. Aber es sind halt eben die schwarzen Schafe, die das Ganze immer so ein bisschen madig machen.
Hm. Wie ist denn so die Gewichtung eurer Erfahrung nach? Vielleicht nochmal abschließend. Oder kannst du das so pauschal gar nicht sagen? Also die Gewichtung also, an schwarzen Schafen und seriösen Anbietern?
Ja, ich glaube, das ist relativ schwer zu sagen. So von meinem Gefühl jetzt her, die wir uns ja viel damit beschäftigen, würde ich sagen, dass die Zahl an schwarzen Schafen schon überwiegt. Es gibt leider mittlerweile auch immer mehr Nachahmer dieser Welpenhandelgeschichten. Das sind dann vielleicht nicht die Großverkäufer, aber die, die vielleicht zweimal im Jahr nach Polen zur Verwandtschaft fahren und dann eben mal 3 Hunde immer mitbringen und die hier verkaufen, das spüren wir tatsächlich auch, dass das sehr, sehr zunimmt.
Mhm. Ja, also das heißt, die betreiben jetzt gar nicht irgendwie aktiv diesen Handel, sondern sie, wie du gesagt hast, holen vielleicht ein, zwei Mal im Jahr Welpen und das Muttertier gibt es dazu nicht und es ist trotzdem immer noch eine gute Einnahmequelle, auch in der Frequenz.
Genau, genau, weil das halt wirklich sehr, sehr lukrativ ist.
Ja, wenn du sagst bei 1.000 Euro oder bei 800 Euro pro Hund in jedem Fall.
Ja, mit relativ wenig Kostenaufwand, ne, für den Verkäufer, ja.
Ja, ich glaube... Ich überlasse das Christian. Christian, möchtest du noch, also ich glaube, wir haben sehr, sehr viel abgefragt. Wie ist dein Gefühl?
Ich fand das sehr informativ, weil ich mich vorher mit dem Thema aus der Sicht nie beschäftigt habe. Klar kommen Welpen zu mir in die Praxis. Klar ist da sicherlich auch der ein oder andere aus dubiosen Quellen bei, aber das erfahre ich ja in der Regel gar nicht unbedingt, weil ja auch nicht alle immer so schwer krank sind, dass sie mit dem Leben ringen, zum Glück. Deswegen fand ich das sehr, sehr informativ. Mein Bild war immer noch so ein bisschen diese Autobahnraststätte. Und insofern finde ich das auch interessant zu wissen, dass das schon ein bisschen subtiler geworden ist. Ab und zu werde ich ja sicherlich auch mal die Frage in der Praxis gestellt bekommen. Und ich glaube, dass ich da jetzt vielleicht ein bisschen besser darauf antworten kann, worauf man bei solchen Sachen achten muss. Prinzipiell, glaube ich, fände ich aus meiner Sicht es gut, diesen Online-Handel doch irgendwie noch stärker vom Gesetzgeber zu beschränken, um da möglichst eine große Sicherheit für diese Hunde herzustellen und damit eben ja auch zu verhindern, dass Unmengen nachproduziert werden, weil so muss man es ja nennen. Produktion ist schon das richtige Wort, glaube ich.
Ja, leider ja. Nicole, was meinst du so als Resümee?
Ja, also im Prinzip hat Christian das schon ganz gut zusammengefasst. Ich finde halt, was man bei diesem Online-Handel immer bedenken muss, das geht immer alles sehr, sehr schnell. Und deshalb appellieren wir ja auch immer, sich das gut zu überlegen, vor allen Dingen schon mal mit der Anschaffung mit dem Tier und vielleicht doch sich lieber ein Tier eben aus dem örtlichen Tierschutzverein auszusuchen. Denn da gibt es genauso Welpen. Und da hat man halt einfach die Sicherheit, man hat eine Kennenlernzeit vorher und hat halt wirklich auch die Möglichkeit, sich beraten zu lassen von Fachleuten, um dann letztendlich auch den Hund zu finden, der halt zu den eigenen Lebensumständen passt und dem man einfach im Alltag auch gerecht werden kann. Denn wie oft kommt das vor, dass Leute sich da den kleinen Husky-Welpen anschaffen, aber letztendlich im Alltag merken, sie können dem nicht gerecht werden, weil sie gar nicht die Zeit haben, den auszulasten oder sich in dem Maße mit dem eben zu beschäftigen. Und das sind dann die Tiere, die dann mit 8 Wochen angeschafft werden und mit 12 Wochen dann wieder auf eBay stehen und weiterverkaufen.
Also ein Appell an die Käufer müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr richten. Eigentlich ist es relativ klar. Ich glaube, Nicole hat das im Laufe des Gesprächs ja auch immer wieder nochmal benannt, wo man so hellhörig werden kann und wie man vielleicht auch im besten Fall an ein neues Familienmitglied kommen kann. Ja, gut. Liebe Nicole, wir sind am Ende. Ich habe ab und zu mal auf die Zeit geschielt, weil das haben wir in der Vergangenheit oft nicht gemacht. Wir sind am Ende. Am Ende unserer Folgen haben wir immer noch ein paar Fragen, die wir uns dann gegenseitig stellen. Einige so halb ernst gemeint. Und wir würden dich in diese Fragerunde gerne aufnehmen. Wärest du dabei?
Ja, sehr gerne.
Okay, dann darf Christian beginnen, oder? Also du darfst fragen, Christian. Genau.
Also unsere erste Frage, die wir dann reihum gerne auch beantworten, ist, da trifft man mich. Nicole, wo treffen wir dich? Außer bei der Arbeit.
Ja, das wäre jetzt meine Antwort gewesen. Also mich trifft man tatsächlich am meisten natürlich bei meiner Arbeit und im Tierheim und ansonsten in allen schönen Ecken, wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin.
Als Entspannung, ja. Perfekt. Und Nicola?
Mich trifft man tatsächlich auch im Wald mit dem Hund, ja täglich, ne? Mhm. Und eigentlich auch mindestens einmal die Woche im Fitnessstudio, wäre es offen.
Wow,
Wow.
Ja, da trifft man mich gar nicht im Fitnessstudio.
Nee?
Nee.
Wie also auf dem Golfplatz, ne?
Wenn ich könnte, würde man mich täglich am Meer treffen. Nun geht das halt nur im Urlaub. Ansonsten, ja, ich glaube, dass die Leid und Freud aller Hundehalter zu jeder Jahreszeit trifft man dann immer im Park oder im Wald.
Ganz genau. Also ja. Das ist bei uns allen dann offensichtlich gleich.
Richtig.
Genau, drei Fragen sind es. Ich stelle die zweite Frage. Ich beginne mal mit dir, Nicole. Dinge, ohne die ich nicht kann, in Klammern, außer Nennung von Ehepartnern, Lebenspartnern, Kindern oder Haustieren?
Das ist ein bisschen gemein.
Natürlich genau.
Fällt einem da als allererstes der Hund ein. Aber ansonsten Dinge, ohne die ich nicht kann, ist definitiv Schokolade, weil gerade in unserem Job ist es oft mal so, dass man einen ordentlichen Zuckerpegel braucht.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Christian sitzt nämlich hier auch vor seinen Dominostein, an die ich nicht rankomme.
Weil
der Arm zu kurz ist. Christian, du bist?
Ja, Schokolade, das wäre auch das Erste für mich. Und gleich auf mit Kaffee. Koffein ist auch für mich ein ganz wichtiges Ding, ohne dass ich nicht kann. Auch da nochmal wieder das, was ich in der ersten Frage hatte. Wenn ich könnte, wäre für mich mehr auch ein Ding, ohne dass ich nicht kann. Also einmal im Jahr muss ich einen Urlaub am Meer haben und wenn sich es zwischendurch ergibt, gerne auch häufiger.
Wow, also bist du
mehr, mehr.
Mhm. Mehr.
Ja.
Jetzt fehl nur noch ich, ne?
Ja.
Dinge, ohne die ich nicht kann, außer die Nennung von Ehepartnern, Kindern und Haustieren. Ich mache mal was mit nicht mit Essen. Bei mir sind es tatsächlich, Ohrringe. Ohne die gehe ich nicht aus dem Haus und wenn, dann fühle ich mich unwohl. Mhm. Ja, ohne Ohrringe kann ich nicht. Das habe ich jetzt einfach mal so in den Raum geworfen.
Okay.
Ich wollte mal was anderes sagen als Schokolade.
Ja, das finde ich gut. Ich muss mal drauf achten. Ich sehe dich ja hier immer nur mit den Kopfhörern, deswegen sehe ich die Ohrringe nicht. Aber ich achte mal drauf, ob es immer andere sind vor allem. Ja.
Ja.
We will see.
Genau. Ja, und die allerletzte Frage. Christian?
Die letzte Frage. Mein tierischer Held aus der Kindheit, Nicole. Also nicht meiner, sondern deiner in dem Fall.
Mhm. Ja. Mein tierischer Held aus der Kindheit war, glaube ich, wirklich mein allererster Hund. Das war ein Golden Retriever Hoverwart. Den haben wir damals mit seinem Hundekumpel zusammen, die saßen in einem Zwinger, aus einem Tierheim auch aufgenommen. Das war sicherlich kein einfacher Hund. Von dem habe ich einiges gelernt und der hat mir immer sehr gut weitergeholfen in allen Lebenslagen und auch manchen Verzweiflungen. Und von daher würde ich sagen, Aaron ist mein tierlicher Held aus der Kindheit.
Hm. Sehr real sogar, ja.
Ja, Christian, vielleicht habe ich die Frage auch falsch aufgeschrieben. Ich hätte noch hinschreiben sollen, mein tierischer Filmheld aus der Kindheit.
Ja, so hätte ich es interpretiert, aber trotzdem fand ich die Antwort fast, nein, fast nicht fast, besser. Ich fand die, nein, sie war besser. Sie war besser als die Filmheld-Antwort,
ja, ohne Frage. Was machen wir jetzt mit der Frage, die ich offensichtlich nicht...
Naja, lass sie mich dann einfach nochmal beantworten. Ich habe dann den Filmheld, weil ich hatte ja, das haben wir zwei ja schon mal in einem Gespräch, ich hatte als Kind nie Haustiere, dementsprechend kann ich nicht über ein reales Tier als Held reden. Meine kindheitstierischen Helden waren wirklich die Filmgrößen zu der Zeit. Das war Lassie, das war Flipper, das waren Clarence und Cheetah aus der Serie Daktari. Und vielleicht noch Black Beauty.
Nicole, kennst du einen von denen?
Black Beauty kenne ich.
Was, ihr kennt nicht Flipper oder Lassie?
Natürlich. Was meinst du, Nicole, du kennst Fury? Nee, Flipper?
Black Beauty.
Kenn ich. Black Beauty, ja.
Genau.
Ja.
Und Lassie natürlich auch, das ist ja ein Klassiker.
Genau. Ja, dann nehme ich auch den tierischen Filmheld, oder?
Mhm.
Ja. Ist das okay für dich, Nicole?
Na klar.
Okay. Tierischer Filmheld, mein Partner mit der kalten Schnauze, kennt den
irgendwie? Okay, ja, kenne ich.
Und da war ja dieser Schäferhund, der Jerry.
Das war so eine Vorabendserie, glaube ich, oder nee, so.
Das
ne?
war ein Blockbuster.
War es ein Film oder war es eine Serie?
Mein Partner mit der kalten Schnauze.
Ja.
Und da war halt ein Schäferhund, ein Polizeihund und der war mein absoluter Held.
Ich dachte, das sei eine Serie gewesen. Aber ich kenne den Titel und dann gab es doch noch Scott and Huge. Das war doch diese sabbernde Bordeaux-Dogge oder sowas. Ne?
Ja. Genau, ja. Also das.
Okay.
Ja.
Interessant.
Genau, ich glaube, wir sind am Ende, also ich habe zumindest keine Fragen mehr.
Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr informativ, auch wenn das ja doch ein eher sperriges Thema ist, also wenig Lebensfreude transportiert, aber nichtsdestotrotz ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema und Gerade in Corona- und Vorweihnachtszeiten, glaube ich, ist Tieranschaffung und Welpenkauf ja ein großes Thema. Und wenn wir ein paar Leute wachrütteln konnten und ihnen damit zeigen konnten, aufzupassen, denke ich, dann haben wir ein ganz großes Ziel erreicht.
Ja, sehe ich genauso.
Ja, also mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung, dass ich einmal sozusagen unsere Arbeit ein bisschen erläutern durfte. Und ich hoffe, wir können damit einige Leute wachrütteln und warnen. Und ja.
Ja. Also wir wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg bei eurer Arbeit. Und ich wünsche euch das, was man normalerweise niemandem wünscht, dass ihr irgendwann diesbezüglich mal arbeitslos werdet.
Genau. Das ist ein ganz gutes Schlusswort. Ja, dann sagen wir vielen, vielen lieben Dank und toll, dass du dabei warst, dass du uns einen kleinen Einblick in eure Arbeit auch geben konntest und würde sagen, wir verfolgen euer Tun auch in Zukunft über die bekannten sozialen Netzwerke.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank euch und noch einen schönen Abend.
Danke gleichfalls.
Dir auch.
Tschüss.
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 Wir sind wieder alleine.
Ja, und haben wieder spannende Sachen erfahren.
Schon, oder?
Ja.
Bist du zufrieden?
Ja, ja, ja. Und ich habe wirklich ein paar Klischee-Dinge wegschieben müssen. Also ich war davon ausgegangen, dass diese Welpen deutlich günstiger sind. Ich war weiterhin davon ausgegangen, das haben wir im Vorgespräch schon gehabt, dass es eher so dieses Bildliche aus dem Kofferraum auf dem Parkplatz irgendwo in der Walachei. Das ist ja alles nicht. Also das macht es dann schon ein bisschen schwieriger. Und auch die Idee jetzt zu dieser Zeit, in der Corona-Zeit, das mit einzubinden und zu sagen, ja, wir können das jetzt nicht drin machen wegen Corona und so, deswegen machen wir das hier vor der Tür. Das ist schon sehr perfide, oder?
Ja, das ist sehr perfide. Und ich glaube, es gibt immer eine gute Begründung, zu sagen, hey, können wir uns nicht eben im Park treffen? Das ist... kann ja auch glaubhaft klingen. Insofern fand ich das sehr spannend, die Einblicke mal auch so aus erster Reihe geschildert zu bekommen.
Ja. Also ich hatte ja gerade schon gesagt, ein sperriges Thema. Ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht zu betrübt in den Abend gehen oder in den Tag, je nachdem zu welcher Tageszeit ihr das hört. Beim nächsten Mal machen wir wieder ein bisschen freudigere Sachen, oder?
Ja, unbedingt. Aber wir hatten doch jetzt ein schönes Outro. Hallo, der tierische Held aus der Kindheit, das ist doch wir haben die ja sozusagen mit schönen Dingen verabschiedet.
Ja, mich würde interessieren, wer in meiner Altersklasse ist und auch früher Flipper und Lassie und Daktari geschaut hat.
Ja, ich hoffe, da meldet sich jemand. Ist das irgendwie eher frauenlastig oder eher männerlastig?
Die Sendungen, ich glaube in dem Alter, als ich das geguckt habe, so im Grundschulalter, da gibt es noch keine geschlechtsspezifischen Unterschiede. Also
ja.
Geschlechtsspezifische Unterschiede, merkst du was?
Ja, geschlechtsspezifische Unterschiede ist eine sehr galante Überleitung auf unsere nächste Folge, wenn ich dir das Wort hier mal abschneiden darf.
Richtig.
Nämlich, also es geht um?
Ja, geschlechtsspezifische Unterschiede, also Erkrankungen, kleine Feinheiten, Fragen, die vielleicht immer mal gefragt werden wollten zwischen Männlein und Weiblein, bezogen auf unsere vierbeinigen Patienten.
Sehr spannend. Ich habe kaum eine Idee, was ich darunter mir vorstellen könnte. Ein, zwei. Und bin
die anderen drei, fünf nenne ich dir.
Okay, dann würde ich sagen, einen wunderschönen Abend für dich.
Danke, gleichfalls. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss. Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt.